Pfingstgottesdienst ohne das Pfingstevangelium, Weihnachten ohne Weihnachtsevangelium, das geht nicht. Deshalb, diesen Text mussten wir hören zum Geburtstag der Kirche. Herzlich willkommen zur Geburtstagsfeier. Und zu unserer Feier habe ich drei Dinge mitgebracht. Ich habe uns einen Gastprediger mitgebracht, den ich euch persönlich vorstellen möchte. Und ich habe einen Blick auf eine Stadt mitgebracht, die Hannover relativ ähnlich ist. Und ich habe einen Gebetsspaziergang durch Hannover mitgebracht, den ich mit euch gemeinsam machen möchte und in dem wir versuchen, geistlich zu sehen. Denn das ist mein Thema. Was siehst du mit dem Geist Gottes? Ja, was siehst du? Du siehst hier ein Bild von Rembrandt, von unserem Gastprediger, den wir für heute eingeladen haben. Ein Mensch, der auf umwerfende Weise Jesus erlebt hat. Jesus hat ihn förmlich aus dem Sattel gerissen, vom hohen Ross gestoßen. Jesus hat zu ihm gesprochen. Und als er seine Stimme gehört hat, hat sein Leben eine ganz neue Richtung bekommen. Der Geist Gottes verändert Menschen, umwerfend. Und die ersten Christen waren skeptisch, als sie Saulus sahen, denn sie kannten ihn vor dieser Lebenswende als Kritiker, als Zyniker, als Zweifler, sogar als Verächter der Christen. Sie kannten ihn als Christenhasser und Christenverfolger. Aber der Geist Gottes verändert Menschen. Und Saulus wird zum Apostel der Liebe. Glaube, Hoffnung, Liebe. Davon redet, davon spricht Paulus immer wieder. Vom Glauben an Jesus Christus, dem Gekreuzigten und dem Auferstandenen. Und Jesus ist für ihn ein und alles. Er schreibt es mal so in Philipper 3. Verglichen mit ihm ist alles andere wertlos geworden. Ja, in meinen Augen ist es nichts als Dreck. Das Einzige, was zählt, ist Christus zu gewinnen und zu ihm zu gehören. Alles andere nichts. Und für Paulus zählt allein diese gute Nachricht, diese Botschaft von Jesus. Und wem das intellektuell zu wenig erscheint, zu wenig anspruchsvoll, zu wenig weise, wer das sogar als Dummheit ansieht, als Torheit, den weist Paulus darauf hin, dass in Jesus Christus alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen liegen. Und wem das zu wenig Event ist, zu wenig Erfahrung, zu wenig Zauber, wer mehr Zeichen sehen möchte, dem antwortet Paulus, dass Christus das einmalige Zeichen für die grenzenlose Liebe Gottes ist. Paulus, das ist unser heutiger Ehrengast, unser Festprediger für die Geburtstagsfeier der Kirche. Ein Mann voller Feuer, voller Begeisterung für Jesus, der immer wieder davon spricht, wie kann der Geist Gottes das Leben von Menschen verändern und die Sicht auf die Dinge und auf Menschen. Warum kann besonders Paulus davon reden? Er lebt tatsächlich im Alltag mit dem Geist Gottes. Und er verfügt über ein ungeheures Maß an Gaben des Heiligen Geistes. Wenn er sich zu schwach zum Beten fühlt, dann erfährt er immer wieder, wie der Geist ihn vertritt mit einem Seufzen, für das die Worte fehlen. Römer 8, Vers 26. Und Paulus erlebt in seiner Schwäche, wie Jesus seine einzige Kraft ist und wie er in seiner Begrenztheit, auch körperlicher, chronischer Krankheit, Jesus mächtig ist. 2. Korinther 12, Vers 9. Und Paulus spricht mehr als alle anderen in Zungen. 1. Korinther 14, 18. Der Geist Gottes hat ihm eine Gabe geschenkt, in einer Sprache zu beten, die er nicht in der Schule des Gamaliel gelernt hat, sondern die ihm der Geist Gottes eingibt. Die Glossolalie, die Zungenrede, ist seine Sprache, eine Sprache, die dem Beter selbst völlig fremd ist und in einer völlig unbekannten Ausdrucksweise. Und der Heilige Geist erfüllt Paulus mit der Erkenntnis, dass er zu Gott Abba sagen kann, lieber Vater. Dass er ein Kind Gottes ist. Der Geist Gottes macht ihn ganz sicher. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes und Gott ist mein Vater. Und das, obwohl er den geliebten Sohn Christus und alle, die ihm nachfolgten, mit töten ließ. Obwohl er im Namen Gottes Christus Liebhaber töten ließ, kann er Gott als Vater glauben. Römer 8, Vers 15 und 16. Und Gott hat ihm eine Gabe geschenkt, um Heilung zu bitten, Menschen die Hand aufzulegen. Und wir lesen, dass Gott ungewöhnliche Wunder tut durch die Hände des Paulus. Kranke werden gesund und Menschen werden von Belastung befreit. Apostelgeschichte 19, 11 bis 12. Und dann hat auch Paulus noch unheimliche Visionen und Offenbarungen und Träume, von denen er spricht und den Christen in Korinth schreibt, in 2. Korinther 12, 1 bis 4. Also Paulus hat wirklich eine innige Beziehung zum Geist Gottes in seinem Alltag. Und diese Bindung an Jesus, die ist für ihn eine sprudelnde Quelle. Und aus dieser Quelle sprudeln seine Gedanken, eine Fülle an Gedanken, die er in Predigten und in Briefen zum Ausdruck bringt. Und diese Quelle, die hilft ihm auch, seine Reisen zu planen, sehr genau, große Missionsreisen, in denen er Gemeinde gründet. Also, der Trommelwirbel ist, glaube ich, lang genug. Ich heiße ganz herzlich willkommen den Zeltmacher, der ein richtiges Handwerk ausübt und davon lebt, und Gemeindegründer, den Apostel und den Prediger, Paulus. Und, ja, bitte, sehr schön. Sehr gut. Paulus fragt sich immer wieder, wie verändert der Geist Gottes das Leben eines Menschen? Wie kann er die Sicht, die alltägliche Sicht auf Dinge und Menschen verändern? Hören wir ihn jetzt predigen, wie er in einem Abschnitt in dem ersten Brief an die Korinther genau darüber spricht. Und dieser Text wird heute in allen evangelischen Kirchen ausgelegt, die sich an die Perikopenordnung halten. Das ist das Pfingstevangelium, der Brief des Paulus heute für Pfingsten. Paulus schreibt in 1. Korinther 2, ab Vers 11. Welcher Mensch weiß denn, was in einem anderen Menschen vorgeht? Das weiß nur sein eigener Geist. So ist es auch mit Gott. Keiner kennt ihn, außer der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist dieser Welt empfangen, sondern den Geist, den Gott selbst uns schickt. Und dadurch können wir erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Davon reden wir nicht in Worten, wie sie die menschliche Weisheit lehrt, sondern wir reden in Worten, die der Geist Gottes lehrt. Was der Geist Gottes bewirkt, das erklären wir so, wie er selbst es uns eingibt. Ein Mensch, der Gottesgeist nicht hat, nimmt nichts an, was vom Geist Gottes kommt. Er hält es für eine Dummheit. Er kann damit nichts anfangen. Denn nur mit Hilfe des Heiligen Geistes kann es richtig eingeschätzt werden. Aber ein Mensch, der Gottesgeist hat, der kann das alles richtig einschätzen. Dabei kann sich kein anderer ein Urteil über ihn anmaßen. Denn wer kennt die Gedanken des Herrn? Wer wäre in der Lage, ihn zu beraten? Aber wir haben Gedanken, die von Christus kommen. Bevor wir als Menschen in Hannover und Umgebung diesen Brief lesen, bevor wir auf unsere Stadt gucken, hier auf Kuppelsaal und Umgebung, wen hat denn Paulus vor Augen, als er diesen Brief schreibt? Wie ist die Situation seiner Gemeinde, der er diese Worte sagt? Seiner zweiten Missionsreise kommt Paulus im Jahr 50 nach Christus nach Korinth. Aber was sieht er, wenn er Korinth betrachtet? Korinth ist zur Zeit des Paulus eine moderne Stadt. Eine Stadt mit klangvollem Namen und einer bewegten Vergangenheit. Eine reiche Handelsstadt, günstig gelegen, gleich mit zwei Häfen an einer Landenge, dem Isthmus. Und in früherer Zeit hat man dort die isthmischen Spiele in Griechenland ausgetragen. Eine Sportstadt, in der viele Jahrzehnte diese Spiele ausgetragen wurden. Und als Paulus sie besucht, ist das 100-Jahr-Jubiläum der Stadt gerade ein paar Jahre erst her, denn die Römer haben die Stadt 44 vor Christus neu gegründet. 100 Jahre vorher hatten sie diese zerstört. Viele Griechen leben in der Stadt und viele Migranten. Eine bunte Gesellschaft. Ausländer aus allen Herren Ländern sind in dieser Stadt. Sie leben hier, sie arbeiten hier. Eine Vielfalt an Religionen. Eine echte Multikulti-Town. Und was sieht Paulus, wenn er nach Korinth kommt? Er sieht Fremde, er sieht Heiden, er sieht Zugezogene, er sieht religiöse Vielfalt. Er sieht eine Messestadt und Sport. Und er sieht geistlich. Er sieht die Möglichkeiten, anderen von Jesus zu erzählen. Er sieht die Möglichkeit, in dieser Stadt von wahrscheinlich 100.000 Einwohnern Gemeinde zu gründen. Und er trifft ein Ehepaar aus Rom, Zeltmacher sind sie, genau wie er, echte Handwerker. Und mit ihnen beginnt er eine Hausgemeinde. Aquila und Priscilla sind aus Rom nach Korinth geflohen und sie leben hier als Christen. Und jetzt betreibt er mit ihnen sein Handwerk. Jeden Tag kommen Kunden und er macht ihnen Zelte wieder heil oder er verkauft ihnen Zelte, die er vorher gebaut hat. Und dabei geben sie die frohe Botschaft weiter, mitten im Alltag. Und sie sagen, bei Gott ist jeder willkommen. Egal, wo du herkommst. Egal, welcher Religion du vorher angehört hast. Oder ob du dich als nicht religiös ansiehst. Jesus Christus ist aus Liebe für jeden gestorben und auferstanden. Er ist erlebbar. Und in dieser Stadt der Kultur, des Handels und des Sports finden Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Und es werden Menschen Christen, von denen das niemand erwartet hätte. Zum Beispiel der Synagogenvorsteher, Crispus, der jüdischen Gemeinde. Er wird Christ. Er wird zu einem Juden, der an Jesus als Messias glaubt. Was für eine Lebenswende. Wie bei Paulus, der auch Jude war, sogar jüdischer Lehrer und der zum Christusanhänger wird. Und der bedeutende Finanzbeamte der Stadt, der Wirtschaftsminister Erastus, der Grieche ist. Er wird Christ. Es ist sogar in einer Inschrift eingeritzt, dass Erastus das Straßenpflaster der Stadt gestiftet hat. Und zwar als Dank dafür, dass er der zweithöchste Beamte der Stadt geworden ist. Der kleine Hauskreis, 3 Leute, 6 Leute, er wächst. Und zur Gemeinde in Korinth gehören viele Menschen, die eigentlich gar kein Geld oder wenig Geld haben. Einfache Leute, arme Leute und ganz wenige aus der Oberschicht. Sie sind miteinander verbunden. Nicht aus Sympathie, nicht weil sie alle so ähnlich sind, sondern weil sie Jesus erlebt haben. Auf geistliche Weise sind sie verbunden, nicht nur auf seelische. Und sie sind begeistert vom Wort Gottes und vom Geist. 18 Monate lebt Paulus in Korinth. Und dann geht er mit Aquila und Priscilla weiter nach Ephesus, um die nächste Stadt zu gründen. Und dann schreibt er den Korinthern, weil er von ihnen hört. Er hört, dass es Streitigkeiten gibt. Sie fangen an zu sagen, wer ist der bessere Prediger, Apollos, Paulus oder Kephas. Und er mahnt sie, dass es darum gar nicht geht, sondern dass es allein um Jesus Christus geht, egal wie viele Prediger die Gemeinde erlebt. Und dann schreibt er ihnen, wie sehr der Heilige Geist das Leben eines Menschen verändert. Und er schreibt ihnen diese philosophischen Worte über das Sehen. Er schreibt ihnen, ein Mensch sieht menschlich, irdisch, weltlich. Ein geistlicher Mensch kann geistlich sehen. Er hat eine andere Sicht auf die Stadt, eine andere Sicht auf andere Menschen, eine andere Sicht auf das eigene Leben. Wie sehr kann der Blick einen Mensch täuschen? Ein Glaser tauscht 34 Fensterscheiben an einem Hochhaus aus. Jedes Glas tauscht er sorgfältig aus, bis er merkt, dass seine Brille einen Sprung hat. Bis er merkt, dass seine Brille einen Sprung hat. Seine Sicht hat einen Sprung. Was siehst du? Wenn deine Brille verschwommen ist, dann siehst du nur verschwommen. Wenn du eine rosa Brille trägst, siehst du alles rosa. Was siehst du? Der Heilige Geist, den Gott an Pfingsten ausgießt, der ist wie eine Brille. Er soll deine Sicht verändern, deine Sicht auf dich selbst, auf die Gemeinde, auf andere Menschen, auf unsere Stadt. Wir haben nicht den Geist dieser Welt empfangen, schreibt Paulus, sondern den Geist, den Gott uns schickt. Und dadurch können wir erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Was hat Gott dir geschenkt? Kannst du das sehen? Seine Schöpferliebe, mit der er jeden Menschen einzigartig gemacht hat, jeden Menschen. Seine Vaterliebe, mit der er jeden willkommen heißt und sagt, du kannst ein Zuhause finden. Seine Mutterliebe, mit der Gott jeden versorgen möchte, Tag für Tag. Seine Retterliebe, aus der er Jesus auf diese Erde überhaupt geschickt hat, um zu zeigen, wie weit seine Liebe reicht, bis zum Tod am Kreuz. Deine Hoffnungsliebe, die durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten alle bösen Mächte bricht und sogar den Tod überwindet. Und seine alltägliche Liebe, mit der er jeden Menschen in Kontakt bringen möchte, mit kleinen Zeichen der Aufmerksamkeit, kleinen Wegmarken seiner Liebe im Alltag. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das meint Paulus. Der Geist schenkt die Sicht, dass ich ein beschenkter Mensch bin. Er zeigt mir, was Gott alles geschenkt hat. Und dann stellt Paulus diesen klaren Gegensatz auf zwischen einer menschlichen, irdischen, weltlichen Perspektive und einer göttlichen, christlichen, geistlichen, himmlischen Perspektive. Und er sagt, geistliche Menschen sind beschenkte Menschen. Menschen, die erkennen, dass alles, was sie sind und haben, ein Geschenk ist von Gott. Nicht das Ergebnis deiner Arbeit, nicht das Ergebnis deiner Anstrengung, nicht dein Lohn für deine Frömmigkeit. Ein Geschenk von Gott. Was hat Gott uns geschenkt? Geistliche Menschen sind daher dankbare Menschen, die sich darüber freuen können, was ihnen geschenkt wurde. Was siehst du? Paulus schreibt, ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, der nimmt nichts an, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für eine Dummheit. Er kann damit nichts anfangen, denn nur mit Hilfe des Heiligen Geistes kann er es richtig einschätzen. Aber ein Mensch, der Gottes Geist hat, der kann das richtig einschätzen. Diese Worte des Paulus möchte ich euch mit euch jetzt anwenden. Zur Vorbereitung dieser Predigt habe ich einen Gebetsspaziergang durch Hannover gemacht. Und ich möchte mit euch verschiedene Ansichten betrachten und mich fragen, wie bei diesem Spaziergang, was sehe ich menschlich und was könnte man geistlich sehen? Dieser Rundgang, der soll unsere Brille putzen. Dieser Rundgang, der soll uns geistlich ausrichten. Er soll unser Korinth, unser Hannover betrachten. Und natürlich, man könnte noch an viel mehr Orten gewesen sein. Und man könnte auch noch ganz anderes sehen, als was ich gesehen habe. Deshalb ist das ein Beispiel, eine Ermutigung hoffentlich, so zu sehen. Was siehst du? Ich sehe menschlich eine Ruine. Und ich sehe Grabsteine mitten in der Stadt. Was soll das? Geistlich sehe ich die alten Steine einer Kapelle, in der getrauert und gebetet wurde, um Leprakranke und Pesttote vom 13. bis 16. Jahrhundert, um Gefallene im 30-jährigen Krieg. Ich sehe den Versuch der Stadt, die Erinnerung an den Tod nicht völlig aus dem Stadtbild zu tilgen. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Was siehst du? Ich sehe menschlich ein Café unter Bögen. Geistlich sehe ich eine Hausgemeinde, den Ort, um den sich öffentlich das Gemeindegründungsprojekt Quarterly versammelt und versucht, die Schwelle, Jesus zu finden, bei einer Tasse Kaffee möglichst niedrig zu halten. Mitten in der Stadt. Was siehst du? Eine Baustelle und einen Erotikladen. Geistlich sehe ich, wie Männer sich Sex kaufen und Frauen ihren Körper für Geld gefügig machen. Geistlich empfinde ich Mitleid, wie ein Leben hinter diesen Fenstern ohne Licht, auf denen Girls steht, wohl sein muss. Und ich sehe Ungerechtigkeit, das Geschäft von Zuhältern, Schwarzgeld, gegebenenfalls Menschenhändlern. Was siehst du? Was siehst du? Menschen in der Stadt, aufrecht und sitzend. Geistlich sehe ich einen Mann, der schon mittags an der Bierflasche hängt. Geistlich sehe ich junge, aufstrebende Menschen, die ihren Weg locker gehen. Geistlich sehe ich Menschen, die Gott so sehr liebt, dass er seinen Sohn für sie auf diese Welt gesandt hat, um ihnen zu begegnen. Was siehst du? Ein Kunstwerk, verrosteter Stahl. Störend im Stadtbild. Geistlich sehe ich die Erinnerung. Opfer politischer Verfolgung müssen weiter sterben, steht da auf der Rückseite. Ich höre den Propheten Amos sagen, es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Was siehst du? Grauer Beton, verschlossene Gitter. Ein unansehnliches Bauwerk. Geistlich sehe ich, wie Juden schon im Mittelalter aus dem Stadtzentrum in die Außenbezirke vertrieben wurden. Trotzdem entwickelt sich lebendiges jüdisches Leben in Hannover mit mehr als 5000 Mitgliedern 1910. Aber 1938 wird die Synagoge um Mitternacht ausgeraubt und dann in Brand gesteckt. Und die Feuerwehr, die schützt nur die umliegenden Häuser. Und am nächsten Morgen wird die prächtige Kuppel unter der Sicht vieler Schaulustiger gesprengt. Der Prophet Jesaja spricht: Ihnen allen errichte ich in meinem Haus und in meinen Mauern ein Denkmal. Ich gebe ihnen einen Namen, der mehr wert ist als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen gebe ich ihnen, der niemals getilgt wird. Yad Vashem. Was siehst du? Menschlich gesehen eine prachtvolle Kirche, ein altes Gebäude. Geistlich gesehen ein Geburtstagskind. 300 Jahre St. Clemens in Hannover, christenkatholischer Prägung, die wegen der Protestanten auch im Randbezirk sind, aber die Gott suchen und feiern, nicht nur im Jubiläumsjahr. Was siehst du? Arabische Schriftzeichen, Wasserpfeifen, ein Restaurant seit 1992. Geistlich sehe ich, wie unsere Stadt schon lange Menschen aus anderen Kulturen und Ländern aufnimmt und miteinander lebt. Und wir die ungeheure Chance haben, als Christen anderen ungezwungen zu begegnen, in deren Heimatländern das vielleicht gar nicht möglich wäre, das Evangelium zu teilen, Menschen zu lieben, den Nächsten, wie mich selbst. Was siehst du? Ein Gebäude der Leibniz-Universität. Geistlich sehe ich einen Ort des Wissens und Lernens und die Herausforderung, den Glauben denkend zu verantworten, gesprächsfähig zu sein mit den Worten unserer Zeit. Was siehst du? Ein Stromkasten, blau angemalt. Geistlich, ich sehe ein Stückchen Himmel mitten im Alltag. Wo begegnet Gott dir? Auf deinen Wegen. Wie kann Gottes Geist deine Augen leiten? Wie lässt Jesus dich geistlich sehen? Zurück in unser Gemeindehaus. Was siehst du? Menschlich gesehen Kuscheltier. Ein Haufen Löwen. Geistlich sehe ich die kreative Liebe für Kinder. Den Wunsch, ihnen so zu begegnen, dass sie Jesu Liebe erfahren. Und dass sie groß und stark werden, bereit fürs Leben. Was siehst du? Menschlich gesehen sehe ich Menschen, die vor einem Kreuz stehen. Geistlich sehe ich Menschen, die sich vor dem unsichtbaren Gott erheben, die ihm danken für das, was er ihnen geschenkt hat, die ihm ihre Sorgen anvertrauen, die ihm antworten, weil Gottes Geist sie überzeugt: Wir sind Gottes Kinder. Gott ist es wert, gelobt zu werden. Ich möchte mich von ihm beschenken lassen und geistlich sehen lernen, wie Paulus Korinth gesehen hat und wie wir Hannover sehen lernen können. Dazu helfe uns Gott. Amen. Ich möchte beten. Jesus, öffne du uns die Augen. Und da, wo der Einzelne auf sich selbst sieht, dass er lernt, so zu sehen, wie du uns siehst. Voller Liebe und Wertschätzung und Barmherzigkeit. Voller Freundlichkeit. Und dass du die Arme ausbreitest und sagst: Du bist hier willkommen, du darfst hierher kommen, wie du bist. Du musst nicht anders werden und sein. Du darfst so sein, wie du bist. Und jetzt bin ich da und du auch. Und wir haben Gemeinschaft. Herr Jesus, öffne uns die Augen, dass wir den Nächsten sehen können, wie du ihn siehst. Und Herr, reiß uns die Augen auf, dass wir auch unsere Stadt sehen. Herr, an vielen Orten sind wir schon aktiv in dieser Stadt. Im Kids Club, im sozialen Kaufhaus, in diesem Gemeindehaus, in der Viva. Und als Einzelne, als Handwerker, als Zeltmacher in unserem Alltag. Herr, öffne uns die Augen für den Nächsten, dass wir noch mehr sehen von dem, was du tun kannst. Und dass wir auch dankbar werden für das, was du schon tust. Und nun lass dir unser Lob gefallen und unser Gebet und segne weiter diesen Gottesdienst. Amen.